Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten.
Los geht's mit einer neuen Folge und mit einem Versprechen. Wir werden alle in 40 Minuten wieder ein Stückchen schlauer. Das ist unsere Mission hier. Und heute werden wir in einem zutiefst menschlichen Bereich schlauer. Es geht nämlich um die Gesundheit. Manche Besuche bei ÄrztInnen laufen ja so ab, dass man fast wortlos untersucht wird. Dann spricht die Ärztin oder der Arzt irgendwas auf Latein in ein Diktiergerät, sagt: Danke fürs Kommen, wir sehen uns in 2 Wochen zur Kontrolle. Man selbst geht raus und merkt, eigentlich habe ich keine Ahnung, was ich habe. Hat mir keiner gesagt, ich habe mich auch nicht fragen getraut. Ganz unangenehme Situation. Das ist im Kleinen bei Einzelpersonen schon unpassend, im Großen aber auch, denn auch Gesundheitseinrichtungen müssen heutzutage professionell kommunizieren können. Sie müssen die Gesellschaft mit ihren Inhalten erreichen und wie das gehen kann, das besprechen wir mit unseren heutigen Gästen. Vielen Dank fürs Kommen, Beate Salchinger und Heinz M. Fischer.
Hallo, schönen guten Tag.
Schönen Tag.
Bevor wir uns dem Thema widmen, widmen wir uns kurz Ihnen beiden und zwar mit unserem Wordrap.
Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten. Der Wordrap.
Ich bin
Medienexperte, begeisterter Mediennutzer und Initiator von einigen Studien und Lehrgängen.
Ich bin Physiotherapeutin und Studiengangsleitung für die Physiotherapie an der FH Joanneum in Graz.
Meine bisherige Berufslaufbahn.
Journalist und Kommunikationsmanager.
Physiotherapeutin, logischerweise, aber in ganz unterschiedlichen Settings. Ich habe in Österreich gearbeitet, in einem kleinen Krankenhaus. Ich habe im südlichen Afrika gearbeitet, in Simbabwe, in einem großen Universitätsspital. Dort Patientinnen und Patienten betreut, aber auch Studierende ausgebildet. Und war dort auch beauftragt, für 2 Provinzen in den Busch zu fahren, also Outreach-Arbeit zu machen. Zurück in Österreich war ich dann in einem Ambulatorium tätig, bin für mein Studium nach Schottland und habe in Edinburgh meinen Master in der Physiotherapie absolviert, ein Studium, das damals in Österreich nicht möglich war. Bin dann wieder zurückgekommen, bin dann über die freiberufliche Tätigkeit zur Lehre gekommen und bin jetzt sowohl in der Lehre, Forschung, aber auch an Patienten und Patientinnen noch immer tätig als Physiotherapeutin.
Mein Fachgebiet ist
Medien und Gesellschaft, Information und Kommunikation und neue Lehrgänge konzipieren.
Als Physiotherapeutin ist mein Fachgebiet eher der muskuloskeletale Bereich, also die Physiotherapie, die sich mit dem Bewegungsapparat auseinandersetzt. In der Lehre sind es Grundlagenfächer, aber auch Themen wie Berufskunde und Ethik, also Dinge, wo man eine lange Berufserfahrung braucht, um hier einfach den Studierenden und den Kollegen in der Zukunft ein gutes Bild geben zu können.
Das fasziniert mich an meiner Arbeit.
Immer am Puls der Zeit zu sein.
Jeden Tag was Neues zu sehen.
In den letzten Jahren war unsere Gesundheit so präsent in unserer Gesellschaft wie schon sehr, sehr lange nicht mehr und auch in den Medien sehr präsent. Sie beiden haben mit sehr unterschiedlichen Blickwinkeln auf diese Situation geschaut, als Gesundheitsexpertin, als Kommunikationsexperte. Wie haben Sie die Zeit erlebt?
Zum Teil unglaublich verwirrend, sehr fordernd, auch für auf den Blick von Konsumentinnen und Konsumenten, von Medienrezipienten, von jenen, die gebannt jeden Tag in den Fernseher blicken, auf ihre Smartphones blicken, sich die neuesten Zahlen der Neuinfizierten, der Geimpften, vor allem der Nicht-Geimpften ansieht und völlig chaotisch zum Teil jedenfalls die Politik, die Regierung, die Gesundheitsverantwortlichen. Für mich war es eine interessante Zeit, aber aus einer gewissen Distanz betrachtend. Ich wollte eigentlich nicht anstelle von Bevölkerung, anstelle von Öffentlichkeit sein. Ich hätte mir tatsächlich über weite Strecken kein klares, eindeutiges Bild machen können, weil Kommunikation zum Teil wirklich ein Desaster war.
Wie sieht der Blick einer Gesundheitsexpertin aus auf diese Jahre?
Also ich würde ganz viele der gleichen Adjektive verwenden. Verwirrend, frustrierend. Noch einmal aus dem Blick, wie können wir überhaupt versorgen? Wo ist unsere Rolle? Jeder unserer Gesundheitsberufe hat für die neue Erkrankung, für die Pandemie eine Rolle definieren müssen. Gibt es überhaupt eine Rolle in der Physiotherapie? Das ist ja dann sehr schnell klar geworden, dass es eine gibt, weil die Patientinnen und Patienten gerade am Anfang oft sehr schwer betroffen waren und wir auch in der Intensivstation tätig sind. Aber dieses Wissen, was in welcher Dosis, mit welcher Frequenz müssen wir behandeln, zum Beispiel, hat es am Anfang überhaupt nicht gegeben. Das war für uns sehr schwierig, nämlich auch als Lehrende haben die Studierenden eigentlich gedacht, wir wissen es. So ist es ja normalerweise, dass man sagt, okay, die haben wenigstens mehr Erfahrung. Es gab keine Forschung, es gibt keine Leitlinien, es ist gar nichts gegeben. Man hat sich eigentlich aufs Bauchgefühl und wirklich Handlungswissen zurückziehen müssen und da gute Entscheidungen treffen. Und dann waren da aber noch die Studierenden, die dieses wirklich chaotische System für sich selber in eine gute, ja, in ein gutes System bringen mussten, sich selber gut zu organisieren, zu wissen, wie geht es mir, wie geht es meiner Familie. Und wenn sie dann ins Praktikum gekommen sind, dann auf einmal auch noch einmal Professionals, also wirklich Professionsangehörige sein müssten mit den ganz gleichen Fragen, die die Kolleginnen draußen gehabt haben. Also unsere Studierenden hatten wirklich die Herausforderung, auf zwei verschiedenen Ebenen wirklich im Nebel zu fahren. Und das hat sie sehr, sehr belastet. Und ich stimme voll dem Heinz zu, die Informationen waren auch nicht klar, nicht durchgehend, irgendwie mit einem roten Faden, ganz egal, ob es jetzt wirklich unsere fachlichen Informationen betroffen hat oder die Kommunikation von Politik und Gesundheitsfachleuten, die dann der Bevölkerung gegenüber kommuniziert haben. Das war wirklich so, dass wir uns sehr, sehr, sehr gemüht haben, unsere Studierenden zu begleiten. Und ganz ehrlich, es hat jeden von uns auch betroffen. Ich bin ja auch nur, wenn ich Physiotherapeutin bin, ein ganz normaler Mensch da in der Situation, die auch auf einmal vor einer Situation steht, eine Familie zu haben, Partner, Partnerin zu haben, Eltern zu haben, um die man sich sorgt, um die vielleicht Angst hat, wo man selber nicht weiß, was einem passiert. Da hat so viele Komponenten gegeben, die ganz, ganz schwierig waren und die noch nicht vorbei sind. Die akute Situation ist vorbei, also wir können jetzt viel mehr Wissen einbringen, aber die Nachwirkungen, was das bedeutet, das ist noch lange nicht vorbei.
Wie gut waren denn aus Ihrer Sicht die Player im Gesundheitsbereich darauf vorbereitet, plötzlich so intensiv öffentlich kommunizieren zu müssen?
Gar nicht. Denn wir haben in den wenigsten Fällen Gesundheitskommunikation erlebt. Wir haben, wenn überhaupt, eine Mischung aus politischer Kommunikation und Wissenschaftskommunikation erlebt. Dort in Ansätzen zum Teil okay, zum Teil bemüht, aber erkennbar, dass es eigentlich in vielen Fällen um etwas ganz anderes gehen sollte, nämlich um ganz klare Statements zum Thema Gesundheit und zum Thema Risiko. Und zum Thema einer potenziellen Erkrankung, die im Worst Case tödlich enden kann. Was hat die Politik daraus gemacht? Wir hatten den damaligen Bundeskanzler, der zum recht am Anfang der Pandemie zum allerschärfsten Mittel gegriffen hat, zu einem Bedrohungspotenzial, wo man tatsächlich schwarz sehen musste, indem er sagte, und wir werden bald alle jemanden kennen, deren Angehörige jedenfalls erkrankt oder schwer erkrankt oder gar zu Tode kommen an Covid. Und das zu Beginn einer Pandemie als größtmögliches Bedrohungspotenzial, persönlich, das einen total nahe geht. Gleich zu Beginn, gegen Alarmismus ist einmal grundsätzlich nichts zu sagen, wenn er denn in Dosen eingesetzt würde. Aber das war eigentlich der Auftakt einer Kommunikation, die ja eigentlich aufklärend sein sollte, die transparent sein sollte und die Gesundheitsaspekte und Gesundheitsthemen in den Mittelpunkt stehen sollte und nicht Bedrohungsthemen. Also er hat sozusagen schon mögliche Konsequenzen vorausgesehen, die schon eigentlich sehr, sehr stark waren und aus meiner Sicht eigentlich ganz viel an Optimismus so vorweggenommen haben, dass die Bevölkerung sehr, sehr skeptisch eingestellt war über weite Strecken. Und so ging es dann, dass die im Fokus und sozusagen das, was man gehört hat, war politische Kommunikation. Dann kamen zunehmend Wissenschaftler, Forscherinnen und Forscher ausgeleuchtet von den Medien in die Öffentlichkeit rein und die haben ihre Disziplinen vertreten und das war Wissenschaftskommunikation. Das war aber nicht reine Gesundheitskommunikation, das war Wissenschaftskommunikation. Was uns wirklich gefehlt hat, war eine adäquate Aufbereitung des Themas. Die haben wir eigentlich erst dann, als wir schon voll in der Pandemie drinnen waren und eigentlich als sich gewisse Dinge erst gelichtet haben, dann habe ich jedenfalls zum Teil einige Aspekte und Perspektiven, zum Teil professionell oder Ansätze professionell gemachter Gesundheitskommunikation gesehen. Vorher eigentlich nicht.
Von den Gesundheitsprofis, von den Gesundheitseinrichtungen, was hätten Sie sich denn in dieser Zeit gewünscht?
Das ist eine echt schwierige Frage. Ich glaube, in die Institutionen hinein ist die eine Sache, welche Kommunikation brauche ich für die Institution, also für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Patientinnen und Patientinnen und für die Angehörigen, die gerne ihre Lieben, die dann vielleicht im Krankenhaus liegen, besucht haben oder hätten, ganz klare Vorgaben dieser Zeit lang gar nicht gegeben hat und dann sehr lang keine guten Begründungen eigentlich oft gegeben hat, warum in einem Krankenhaus das so ablaufen muss, wie es abgelaufen ist. Und da hat man einfach Unterschiede gesehen, wenn ich die Praktikumsstellen anschaue, wie klar diese Kommunikation nach innen war und dann auch uns kommuniziert wurde in Bezug auf die Studierenden. Da hätte ich mir gewünscht, dass das einheitlicher gewesen wäre, vergleichbarer, gut abgestimmt, sehr schnell auch auf einer Webseite vielleicht sichtbar, ein bisschen weniger Angst machen, aber trotzdem sagen, wir sorgen uns um uns, unsere Mitarbeiter und unsere Patientinnen. Die Institutionen sind eigentlich ganz wenig nach außen gegangen, haben eigentlich wenig der Bevölkerung gegenüber kommuniziert und da stimme ich dem Heinz vollkommen zu. Es war sehr wissenschaftliche Kommunikation und in der Wissenschaft kann man dann trefflich zweier verschiedenen Meinungen sein, auch wenn man die gleiche Studie liest. Und es ist leider zu dem Thema schon passiert in Österreich, dass wir uns in Auslegungen, Interpretationen, unterschiedlichen Studiengruppen ein bisschen oft auch in der Kommunikation nach außen verfangen haben und aus meiner Sicht zum Thema Pandemie für Covid ganz viel Unsicherheit in der Bevölkerung dadurch passiert ist, auch zum Thema Impfen, wo wir jetzt die Nachwirkungen haben, weil auch jetzt die Bevölkerung nicht weiß, wie sie mit den Informationen umgehen sollen. Es hat oft die einfache Sprache gefehlt, die jemand braucht, der einfach der deutschen Sprache nicht so gut mächtig ist oder überhaupt von einem anderen Land zu uns kommt. Menschen mit Migrationshintergrund, mit Fluchthintergrund, die dann einfach da nicht aufgefangen worden sind, sehr oft. Das hat es ganz lang gebraucht, bis es dann gekommen ist. Und dann war Unsicherheit da, dann hat es natürlich Fake News gegeben, da hat es stille Post gegeben, man hat die Dinge dann auf einmal weitergegeben und unterschiedlich ausgelegt, weil man es nicht richtig verstanden hat. Und das hat der ganzen Situation eine neue Krankheit, die unklar ist, wie wir sie behandeln und unklar, wie die Folgen sind, statt an einem Tisch behalten, eher zerstreut und ja, in verschiedene Lager getrieben fast. Am Anfang gab es da diese wunderbare Andrea Tuttavapene, also in Italien, wo es nicht nur das Singen war, sondern einfach dieses Bemühen, um einander und einander da zu sein, das hat es am Anfang viel gegeben. Und je länger die Pandemie gedauert hat, desto mehr habe ich das Gefühl, für Gesundheitsfragen, aber auch für den Zusammenhang, haben wir eigentlich den Zusammenhalt mehr und mehr verloren. und uns mit Einzelmeinungen und ähnlichen Verstricken anfangen. Das ist eigentlich sehr schade. Und das war auch, weil die Kommunikation nicht klar genug war, nicht zeitgerecht und nicht alle Kanäle wirklich gut bespielt hat.
Wenn man nochmal rauszoomen, rausgehen und das große Ganze betrachten, inwiefern muss man denn im Gesundheitsbereich anders kommunizieren als vielleicht in anderen Bereichen?
Ich glaube, man muss genauer aufpassen bei der Kommunikation, weil für viele Menschen die Information, die sie bekommen für die Gesundheit, ein ganz, ganz wichtiger Teil für ihr Leben ist und manchmal vielleicht wirklich überlebensnotwendig, dass ich die mir übermittelten Informationen richtig verstehe und auch umsetze. Und das ist immer für uns im Gesundheitsbereich das, was immer ganz wichtiges ist, wenn ich mit der Person direkt in Kontakt trete. Und das Zweite ist, dass Fake News oder Information, die auch im Netz zu bekommen ist, wenn die wirklich faktisch falsch ist, auch gefährlich werden kann. Abgesehen, dass es rechtlich noch ein paar Dinge gibt, was wir nicht tun dürfen. Aber diese unmittelbare Gesundheitsgefährdung, sage ich einmal, wenn es eine falsche Information gibt, die ist einfach im Bereich Gesundheit sehr groß. Und anknüpfend an der, natürlich gibt es Pluralität von Meinungen. Es gibt auch unterschiedliche Möglichkeiten, ein Krankheitsbild zu behandeln und ich muss vielleicht in Kommunikation treten, welche ist für mich oder für mein Gegenüber jetzt gerade die beste und gemeinsam mit dem Patienten die beste Möglichkeit erarbeiten. Das darf ja auch im Netz vorhanden sein, diese Pluralität. Aber da sollte man einfach ganz gut aufpassen, dass es wirklich faktenbasierend ist. Und da sieht man schon sehr oft, dass es eher in Richtung Werbung geht für das eine, was gut verkaufbar ist, wo man viel Geld machen kann. Und das verunsichert zum Beispiel die Patienten auch immens. Man darf nicht davon ausgehen, dass eine Person zu einem Gesundheitsprofessional kommt und der ist nicht vorher schon dreimal in Dr. Google eingelesen. Und man macht einen Vorschlag und er kommt und sagt, aber dort habe ich nachgeschaut, da steht aber ganz was anderes. Das macht die ganze Sache nicht einfacher.
Um diese verzwickte Situation zu lösen, braucht es da eher KommunikatorInnen, die sich Gesundheitswissen angeeignet haben oder Gesundheitsprofis, die sich Kommunikationswissen angeeignet haben?
Oder beides.
Oder beides.
Oder beides. Wir denken nämlich an beide Gruppen und es gibt ja dann auch noch viel mehr, es gibt ja nicht nur zwei Gruppen. Aber Punkt eins, und da gehen wir wirklich bereits in die Spezifika dieses Lehrgangs, den wir kreiert haben, nämlich digitale Gesundheitskommunikation. Zum einen, es gibt in Österreich sehr viele, nämlich tausende sogenannte Gesundheitsprofessionisten. Ja? Die sind in ihrem jeweiligen Fach wirklich ausgezeichnete Expertinnen und Experten. Bloß die Kommunikation haben sie nicht erlernt oder jedenfalls zu wenig oder zu wenig professionell erlernt. Da wollen wir helfen, da wollen wir dieses Weiterbildungsangebot anbieten. Da geht es darum, wie vermittle ich mein spezifisches Fachwissen an die Öffentlichkeit, also nicht an einen kleinen Zirkel, an einen speziell interessierten Kreis, sondern an die große Öffentlichkeit. Und davon gibt es viele, denen hat bisher die Artikulationsmöglichkeit an einen größeren Kreis gefehlt, obwohl sie ganz viele Inhalte hätten, ganz viele Themen, die für einen großen Interessentenkreis von hoher Bedeutung wären. Das heißt, sie haben ein Fachwissen, sie haben sich möglicherweise in einem Bereich Expertenwissen verschafft, das viele andere nicht haben, besondere Behandlungsmöglichkeiten, besondere Methoden, besondere Studien, wie auch immer. Ja? Aber es fehlt ihnen bisher die Möglichkeit, sich an ein großes Publikum, an eine große Interessentenschar zu vermitteln, zu artikulieren. Da denken wir, ist digitale Gesundheitskommunikation genau der richtige Schuhlöffel, der kommunikative Schuhlöffel hinaus. Das ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe, das sind die Organisationen, das sind die Institutionen, das sind die, die auch, und ich sage das sehr positiv bewertet, das ist die Verwaltung, das sind die, wo die offiziellen Daten vorhanden sind, wo die große Perspektive, die große Linie gemacht wird. Das ist die Ebene, die uns Empfehlungen geben muss, geben kann. Und da muss auch eine adäquate Vermittlung greifen. Und da denken wir aber auch wieder an Öffentlichkeit. Wir sehen, es geht immer an das, an die Bevölkerung, an das große Ganze und eben an, nennen wir ein altmodisches Wort, es geht an Aufklärung, es geht an Information und es geht um adäquate Kommunikation, um Verstehen und Verständlichkeit. Und das ist eine Disziplin, von der wir der Meinung sind, dass sie als eigenständige Kommunikationsdisziplin stark an Bedeutung gewinnen wird. Gab es schon oder hätte es schon geben müssen vor der Pandemie, aber die Pandemie hat gezeigt, da besteht noch Notwendigkeit, da besteht Erfordernis, dass wir eben genau diese Kommunikationsformen professionalisieren. Das heißt, um es zusammenzufassen, zum einen richtet sich unser Angebot an ganz viele in Österreich und darüber hinaus, die selber tief in der jeweiligen Materie von Gesundheitsprofession drinnen sind und da wird Beate Salchinger sicher auch noch jetzt gute Beispiele zur Illustration auch liefern können. Zum anderen an das Große, wo die Leitlinien, wo das Zukünftige passieren soll, wo sozusagen das Vertrauen in Institutionen, Organisationen, das leider gerade ja zuletzt sehr gelitten hat, aber dort sollte ja das Vertrauen sein. Ja, ich denke da an eine Agentur für Ernährungssicherheit und Gesundheit. Ja, die sammeln die Daten, die aggregieren die Daten, die interpretieren. Also sollte auch die Informationsleistung, die Kommunikationsleistung nach hinaus entsprechend aufbereitet sein. Nicht so, dass das nicht ohne dies passiert wäre, aber wir hätten da noch viel Luft nach oben gesehen und auch noch viel, durchaus auch zum Teil, ich sage es eigentlich so, ein Stück mehr Begeisterung. Nicht nur, weil man es tun muss, nicht nur, weil man die Verpflichtung hat, zu kommunizieren an die Öffentlichkeit, sondern wenn man da ein bisschen mehr mit Impetus und mit Begeisterung das gemacht hätte, man hätte viel mehr an Bevölkerung erreicht.
Wenn wir beim Illustrieren sind, beim Kompakten, wie schauen denn, Frau Salchinger, perfekte Studierende für Sie aus? Für diesen neuen Lehrgang?
Wir haben jetzt mehrere Zielgruppen. Das heißt, ich glaube, der perfekte Studierende ist neugierig, zu erkennen, was die jeweiligen anderen Personen aus der anderen Zielgruppe schon können. Also wenn ich aus dem Bereich Kommunikation komme, möchte ich wissen, wie diese Personen, die aus der Gesundheit kommen, funktionieren. Was macht die aus? Wie kann ich die verstehen? Wie ist unser Gesundheitssystem überhaupt aufgebaut und welche Rollen gibt es da drinnen? Komme ich vom Gesundheitssystem? Würde ich gern verstehen, wie Kommunikation noch besser funktioniert, nämlich in der Art und Weise, wo man nicht der Einzelperson gegenüber sitzt, sondern eben einer vielleicht auch gar nicht jetzt sichtbaren Gruppe, also weit weg. Welche Medien habe ich, welche Möglichkeiten habe ich? Und das Schöne an dem Studiengang ist, die sind alle gemeinsam da, um voneinander zu lernen und miteinander zu lernen. Wir sehen sehr oft, dass wir in unseren beiden Berufsgruppen, wenn man so sagt, in einem Jargon sprechen, mit unserer Fachsprache sprechen und gar nicht so richtig verstehen können, wovon der andere spricht. Die müssen wir gegenseitig lernen. Und ich glaube, dass unsere Absolventinnen und Absolventen so die wunderbaren Mittelfrauen und Mittelmänner sein werden, um beide zu kennen, beide Perspektiven zu kennen und die zwei in einer Institution oder auch für die Kommunikation zusammenzubringen. Die Gesundheit mit Kommunikation und da diese in der Mitte ausgleichend, übersetzend, gestaltend, innovativ tätig sein können, damit eben die Inhalte wirklich gut transportieren werden können. Und dafür muss ich aber miteinander lernen, damit ich ein gegenseitiges Verständnis habe, warum manches vielleicht einmal kompliziert zu scheinen. Scheint in der Gesundheit, in der Kommunikation. oder warum eine Lösung, die für mich als Professionistin in Gesundheit eh ganz einfach erscheint, weil ich bin ja Nutzer, der Kollege, die Kollegin sagt, also das umzusetzen, ehrlich, das ist so kompliziert und das kommt auf sicher nicht an. Solche Dinge auch gut zu verstehen, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil draußen muss die Gesundheitskompetenz unserer Bevölkerung, die muss einfach wachsen. Wir müssen die Menschen befähigen, gute Entscheidungen für die Gesundheit treffen zu können und dafür brauche ich einfach gute, aber auch attraktive, spannende, toll aufbereitete Inhalte, da wo ich Lust habe, mich zu bilden und auch wirklich diese Inhalte zu verstehen. Und dafür, glaube ich, brauchen wir unseren Lehrgang.
Wenn wir nochmal auf diese Inhalte schauen, ich selbst bin Vater, dementsprechend Nonna Nett ist die Gesundheit meiner Kinder durchaus ein Thema bei mir. Und ich merke, dass ich mittlerweile auf Social Media mehr und mehr ÄrztInnen, ForscherInnen folge, die genau zu ihren Fachthemen berichten. Ist das ein Kommunikationstrend auch in der Gesundheitsbranche, dass man sagt, ja, wir gehen hin zu sozialen Medien, die jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht klassisch zum Gesundheitsbereich passend erscheinen?
Absolut. Es geht absolut dorthin, hat die Pandemie natürlich auch getriggert. Wir waren in der Zeit vor der Herausforderung, dass wir nicht an den Patienten konnten und einfach Medien in welcher Form auch immer und manchmal, und das war ja auch der Grund für den Lehrgang, sehr, mir fällt kein besseres Wort, ein holpertatschig, handgestrickt, rudimentär, ja, was auch immer für ein Wort wir nehmen wollen, das einfach gemacht wurde. Es ist ein gutes Medium, es spiegelt die Bevölkerung gut wider, wo die Bevölkerung sich im Moment Informationen holt und auch holen kann, ohne großen zeitlichen oder örtlichen Aufwand, sage ich mal, kann man das jederzeit holen. Aber diese Information muss wirklich gut aufbereitet sein, muss verständlich sein, muss attraktiv sein, soll auch vom nicht nur vom Sprachlichen, sondern auch vom Bildmaterial einfach so sein, dass ich gern mir das anschaue. Vielleicht gar nicht merke, dass ich mich bilde dabei, weil es so toll ist und ich hole mir die nächste Serie herein und die nächste. Und es sind einfach Menschen, die mitreisen und sagen, Gesundheit ist toll, Gesundheit ist wichtig, ist nicht nur beschwerlich, ist nicht nur Krankheit, kann auch ganz positiv besetzt sein. Das ist so ein Aspekt, den wir müssen vom Sterben weg zum Leben. Und dafür braucht es gute Kommunikation. Und die wollen wir, dass die auch über diese Medien funktioniert. Und zwar sehr, sehr gut funktioniert.
Die Hauptintention, wie dieser neue Lehrgang funktionieren soll, lässt sich eigentlich ganz schnell erläutern. Die Kommunikation, die Information, die Medienleute, also wir hier vom Institut für Journalismus und digitale Medien, wir wissen, wie man Öffentlichkeit, wie man Menschen, wie man Medien, wie man Bevölkerung erreicht. Wir kennen die Methoden, wir kennen die Schienen, wir können beurteilen, wie es am effizientesten funktioniert. Wir haben, wie man so schön sagt, die Tools, also die Mittel. Aber wir brauchen die Inhalte und die Inhalte sollten aus den Gesundheitsstudien kommen. Und da gibt's ja ganz viel, allein wenn man an der FH Joanneum sich das Department für Gesundheitsstudien ansieht, das ist ein breites Spektrum, das ist eine enorme Pluralität und die alle können und sollen und müssen sich vermitteln. Und da gibt es keinen Mangel an Inhalten oder wie man in der Fachsprache so schön sagt, an Content. Ja, mehr als genug. Aber diese Inhalte, diese Themen, die müssen spannend, interessant und transparent aufbereitet werden. Nämlich so, wie es Beate Seuchinger schon erwähnt hat, dass man es nachvollziehen kann, dass man es versteht, dass man ein klares Bild auch für persönliche Entscheidungen bekommt. Und ich denke, dieses Zusammenspiel, das auch tatsächlich neu ist an einer Hochschule, dass zwei Departments, unterschiedliche Institute zusammenwirken, das macht die Sache hochinteressant, ja, auch wirklich neu, nicht nur einfach so mit dem Label, mit dem Etikett neu, sondern das hatten wir noch nicht. Gibt's auch in Österreich tatsächlich noch nicht. Eben auf der einen Seite die Technik, wie funktioniert es, was kann ich machen, um viele zu erreichen, ja, und zum anderen die Inhalte und beides auf einem sehr gesicherten Terrain.
Vielleicht gibt es jetzt den einen oder anderen, der zuhört und so ein bisschen skeptisch ist, der sagt, ich habe wahnsinnig lang gelernt, um in dieses Berufsfeld zu gehen, um Menschen zu helfen, und jetzt soll ich auf Social Media lustige Videos machen. Das ist nicht mein Job, das möchte ich nicht. Was entgegnen Sie so einem Menschen?
Lustig muss es auch gar nicht sein, kann durchaus ernsthaft, kann durchaus seriös sein, und tatsächlich nicht alles muss nach dem Prinzip von Infotainment funktionieren. Wenn es denn so ist, okay, aber es muss nicht. Auch auf TikTok im Übrigen gibt es sehr ernste, sehr seriöse Inhalte. Nein, wir sehen es eigentlich schon so, das Studium sollte auch tatsächlich lustvoll angegangen werden und als Ergänzung zu seinem eigenen bisherigen Wissen, eigenen Kompetenzen gelten. Und das wirklich Lustvolle daran, ich bleibe bei diesem Wort und bei diesem Attribut, ist, sich selbst in einer hochprofessionellen Form, auf einem hohen Level, sich artikulieren zu können. Und das ist schon etwas spannend, und das zeichnet ja auch unsere Informations-, Medien- und Kommunikationsgesellschaft aus, sich vermitteln zu können, etwas sagen zu können, um zu wissen, man erreicht viele Interessenten, potenzielle Interessenten. Das hat schon einen Reiz, das hat, ist schon sehr, sehr charmant, ja, und ist ein Add-on, also ein zusätzlicher Nutzen meiner Tätigkeit, nicht auf meinem Expertenwissen sitzen zu bleiben, sondern einer breiten Öffentlichkeit, also darüber hinaus vielen und nicht einigen, vermitteln zu können. Das hat schon was. Tatsache ist, ja, es ist eine neue Schiene, eine neue Komponente meiner Tätigkeit.
Und gerade für die Absolventinnen und Absolventen jetzt sehr spannend, weil mit mehr als einer Person zu kommunizieren, war die Herausforderung auch jetzt schon. Die Medien waren vielleicht der Flyer, das Handout, der Strichmandel auf einer Liste von Übungen, alles mit mir sehr attraktiv. Für den Patienten und auch für uns als Gesundheitsprofessoren auch nicht, weil es war viel Arbeit, ist noch immer viel Arbeit, und das Produkt scheint dann oft einmal nichts, was man so vermarkten kann, nach außen geben kann. Und es gibt ganz viele jüngere, aber auch ältere Menschen, die sich ganz viel mit diesen neuen Medien auch beschäftigen, auch als Gesundheitsprofessionals, und sagen, ich möchte das gerne kombinieren, ich möchte mein Wissen so darstellen können, dass es wirklich auch nutzbar wird. Wir müssen nicht jede Übung neu erfinden, wir müssen nicht jedes Programm neu erfinden, aber wenn ich mir die Arbeit antue, wenn ich das wirklich gut gestalte, dann kann das auch hinausgehen. Das sind seriöse Informationen, auch in unseren Studiengängen, ganz egal, bei uns in den Gesundheitsstudiengängen beschäftigen wir uns auch in den grundständigen Studiengängen zu einem kleinen Teil, wie können wir Informationen weitergeben. Wir sind Gesundheitsberufe, die geregelt sind, die gesetzliche Hintergründe haben, und das ist natürlich der größte Teil unserer Ausbildung, diesen fachlichen Input auch wirklich gut abzubilden. In allen unseren Kompetenzbeschreibungen ist aber auch drinnen, dass wir Kommunikatoren sind. In der Ausbildung ist es halt dann sehr stark auf den Patienten, die Patientin bezogen, auf die Beratung, Begleitung. Aber diesen nächsten Schritt zu machen, der ist für uns logisch, weil es bleibt nicht an einer Einzelperson hängen. Und das Feedback der Studierenden, wenn sie über eine Session ein Video machen dürfen und dann irgendwie hinaufstellen auf Instagram und dann irgendwie eine Bewertung machen können, da kann man sie einfangen, sich sehr, sehr, sehr seriös mit den Inhalten zu beschäftigen. Manchmal vielleicht viel seriöser als mit einer Bachelorarbeit, weil es einfach auch lustbetont ist, Spaßfaktor dabei hat, die Gruppe betont. Und wenn wir da jetzt noch die Spezialisten aus der Kommunikation dazu bekommen und dann auch noch mit den Personen mischen können, nicht nur die Tools, sondern auch diese Lebenswelt der Personen, die sich viel mit Kommunikation, die sich mit Steuerung im Gesundheitswesen befassen, das ist ein super Pool von Wissen, von Fertigkeiten, von Kompetenzen, wo vielleicht auch ganz neue Sachen entstehen können, die wir beide, der Heinz und ich und unsere Departments im Hintergrund, noch gar nicht mitdenken haben können, weil aus dieser Kreativität vielleicht eine ganz neue Berufsgruppe, Berufsfeld entstehen kann, das es vielleicht jetzt gar noch nicht so gibt in der Form. Das würde ja super spannend sein.
Wir brauchen noch ein paar Eckdaten. Wann startet's? Wer soll sich wann, wo bewerben? Wie lange dauert's? Was habe ich zum Schluss in der Hand.
Wir erachten dieses Thema, weil es für Österreich und in Österreich ein neues ist, als so markant, dass wir zwei Ausbildungsformate anbieten. Zum einen ein zweisemestriges Fort- und Weiterbildungsstudium, das da heißt akademischer Lehrgang, und entsprechend lautet der Abschluss mit einem Zertifikat akademische Expertin oder akademischer Experte für digitale Gesundheitskommunikation. Das ist der offizielle Abschluss nach zwei Semestern. Wir erachten es aber als durchaus auch tragfähig, noch einmal zwei Semester draufzusetzen. Das sind in Summe dann vier Semester und das ergäbe dann einen Masterabschluss. Master of Arts in digitaler Gesundheitskommunikation. Deutet auch darauf hin, dass wir der Meinung sind, dass das Thema so tragfähig ist, dass man es ohne weiteres in zwei völlig unterschiedlichen Formaten anbieten kann. Bewerbungen werden ab sofort entgegengenommen und ja, dieses Studium kostet, es ist aufwendig zu gestalten. Wir benötigen wirklich Top-Vortragende, weit über Österreich hinausreichend, und es ist ein frei finanziertes Studium. Die Kosten sind 3.250 Euro pro Semester und insgesamt 20 Studienplätze sind zu vergeben.
Warum fundierte Ausbildung und Forschung in diesem Gebiet wichtig ist, das klären wir jetzt abschließend nochmal ganz kompakt.
Neugier, schlauer werden in 40 Minuten. Und wozu das alles?
Wir brauchen digitale Gesundheitskommunikation, damit viele Menschen gute Informationen zum Thema Gesundheit bekommen. Auf allen möglichen Kanälen und mit allen Medien, die uns zur Verfügung stehen.
Wir brauchen digitale Gesundheitskommunikation auch deswegen, um fachspezifische Informationen attraktiv in die Bevölkerung und in die Öffentlichkeit zu bringen. Anschaulich, illustrativ, mit denen man etwas anfangen kann, weil eines haben wir gesehen, da kann sogar unser Leben davon abhängen.
Vielen Dank fürs Zeitnehmen und Einblick geben in dieses Berufsfeld. Vielen Dank, Beate Salchinger und Heinz M. Fischer.
Gerne, alles Gute.
Sehr gerne.
Wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder, also auch danke euch fürs Zuhören und mit dabei sein. Bis dahin, werdet schlau und bleibt neugierig. Ciao.
Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten.